SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Janek Böffel pünktlich um 12:30 und mit diesen Themen. Gedenken an einen historischen Tag. Der Bundestag spricht über den 7. Oktober. Schmerzhaftes Sparen. Frankreich bangt um seine Kreditwürdigkeit. Und Millionen auf der Flucht. Hurricane Milton hat die USA erreicht. Das und mehr in der kommenden halben Stunde hier in der SR Info Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie zuhören.
SR Info.
Gestern hatte der saarländische Landtag ja schon der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel gedacht. Heute hat der Bundestag darüber gesprochen. Wie steht es ein Jahr nach dem Massaker und nach einem Jahr Krieg in der Region um die deutsche Staatsräson, die Solidarität mit Israel? Lothar Lenz berichtet.
Mit einer gelben Schleife am Revers erinnerte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas an die Bilder des 7. Oktober vor einem Jahr. Sie hätten sich für immer eingegraben in das Gedächtnis jedes Einzelnen.
Die Pickups mit bewaffneten Männern und wehrlosen Geiseln, die Verwüstungen in den Kibbuzim, die menschenverachtende Jagd auf Kinder, Ältere, Familien.
Bärbel Baas erinnerte daran, dass die Hamas-Terroristen fast 1200 Menschen ermordet hätten an diesem Tag. Für die Angehörigen der bis heute verschleppten Geiseln sei das Leben stehen geblieben. Aber die Bundestagspräsidentin richtete auch den Blick auf Deutschland.
Der 7. Oktober bedeutet auch einen tiefen Einschnitt für das Miteinander hier bei uns. In Deutschland hat sich Antisemitismus hemmungslos Bahn gebrochen. Auf den Straßen, in den sozialen Medien, sogar an Universitäten. In einem neuen Ausmaß, das ich mir nicht hätte vorstellen können.
Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz prangerte dieses Phänomen an und forderte einen besseren Schutz für Juden in Deutschland. Mit einer Kippa durch die Turmstraße in Berlin-Moabit zu gehen, könne lebensgefährlich sein, sagte Merz. Selbst ökumenische Gottesdienste mit Juden seien nur noch unter Polizeischutz möglich.
Universitäten dulden über Tage und Wochen gewaltsame Besetzungen von palästinensischen Aktivisten und berufen sich dabei auf Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit.
Für die AfD beteuerte deren Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann, seine Partei stehe klar auf der Seite Israels. Es seien Israels muslimische Nachbarländer, in denen das Existenzrecht des Judenstaats täglich in Frage gestellt werde. Den Antisemitismus hierzulande nannte Baumann besorgniserregend.
Die Lage in Deutschland eskaliert. Straftaten gegen Juden haben sich verdoppelt. Zu 90% muslimisch, religiös motiviert, wie die Statistik sagen.
Baumann warf SPD und Grünen vor, den gesellschaftlichen Wandel durch die Migration lange geleugnet zu haben. Und der Union hielt Baumann vor, mit ihrer Migrationspolitik erst die Grundlage für das Wiedererstarken von Judenfeindlichkeit geschaffen zu haben. Kritische Töne gegenüber anti-jüdischen Kundgebungen fand auch der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr.
Wer in Deutschland gegen jüdisches Leben auf die Straße geht, der hat in diesem Land nichts zu suchen, denn er teilt unsere Werte nicht, meine Damen und Herren.
Dürr nahm auch die israelischen Streitkräfte vor Kritik in Schutz. Ohne sein Militär sei Israel längst von der Weltkarte radiert worden, sagte Dürr. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, appellierte an Deutschlands Verantwortung, sich neben der humanitären Hilfe auch für eine Friedenslösung im Nahen Osten einzusetzen.
Israel kann auf Dauer nur in Frieden leben, wenn auch seine Nachbarn, Palästinenserinnen und Palästinenser, auf Dauer in Frieden leben können.
Diese Hoffnung, so Baerbock, dürfe man nicht aufgeben. Auch dazu mahnten die Bilder des 7. Oktober.
Nicht weit von hier in Luxemburg treffen sich derzeit die EU-Innenminister. Hauptthema wenig überraschend die Asyl- und Migrationspolitik. Aus allen Ecken der Union sind Forderungen nach Verschärfung zu hören, auch aus Deutschland. Hier sollen erste bestehende Beschlüsse schon früher umgesetzt werden, erklärte die deutsche Innenministerin Faeser. Katrin Schmidt berichtet.
Es gebe konkrete Pläne, Teile der großen EU-Asylreform vorzuziehen, so Faeser in Luxemburg. Sie werde in den nächsten Tagen ihren Gesetzentwurf für die deutsche Umsetzung vorlegen. Auch weitere große Mitgliedstaaten wie Spanien, Italien und Frankreich arbeiteten daran. Konkret will Faeser die beschleunigten Asylverfahren an den deutschen Außengrenzen, also in der Regel am Flughafen, zeitnah starten lassen. Das betrifft alle Personen, die eine Staatsangehörigkeit haben, deren Anerkennungsquote unter 20% liegt, wie etwa im Fall der Türkei. Insgesamt beraten die EU-Innenministerinnen und Minister, wie die Abschiebepraxis europaweit einheitlich verschärft werden kann. Von Druck auf Nicht-Asylberechtigte, die nicht kooperieren, ist bei vielen Ressortchefs die Rede. Konkret geht es dabei um Sanktionen und Leistungskürzungen. In einem gemeinsamen Schreiben hatten bereits im Vorfeld des Treffens 17 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, die EU-Kommission aufgefordert, etwa eine Liste mit eindeutigen Gründen zu erstellen, die EU-weit eine Abschiebehaft rechtfertigen.
Es ist offensichtlich beim Blick aus dem Fenster, der Herbst, er ist da und auch hier bei uns schnieft, schneuzt und trieft es um einen herum. Es ist Erkältungszeit. Doch noch immer werden auch dafür Medikamente knapp. Dabei gibt es ja eigentlich ein Gesetz zur Behebung des Medikamentenmangels. Trotzdem hakt es. Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio erklärt, wo es im Moment Probleme gibt.
Es gibt Medikamente, da ist die Lage angespannt. Es gibt rund 500 Arzneimittel, bei denen es Lieferengpässe gibt. Dazu gehören Antibiotika und Antidepressiva. Es gibt auch Apothekenvertreter, die sagen, bei Kinderarzneien, zum Beispiel Antibiotikasäfte für Kinder und Babys, da sei die Lage ähnlich schwierig wie im vergangenen Jahr. Das heißt, bei diesen Medikamenten sind Lieferketten gestört oder ähnliches. In solchen Fällen muss man einzelne Tage oder sogar mehrere Wochen warten, bis ein bestimmtes Arzneimittel wieder vorliegt. Es gibt aber auch Fachleute, die sagen, naja, die Apotheker kämpfen gerade bei den Krankenkassen und der Bundesregierung für mehr Geld für ihre Arbeit und warnen in diesen Tagen mehr als nötig wäre und schüren damit auch Ängste.
Und auch das Gesundheitsministerium kommt in seiner Einschätzung zu einem anderen Ergebnis. Ein Lieferengpass sei nicht gleich einem Versorgungsengpass.
Also fehlt ein bestimmtes Medikament, dann soll fast immer ein ähnliches, wirkstoffgleiches Arzneimittel zur Verfügung stehen, sagt das Ministerium. Und die Zahl der Medikamente, bei denen die Lage schwierig ist, soll deutlich geringer sein als vor einem Jahr. Bei 1% von rund 50.000 verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gibt es laut Bundesregierung Lieferengpässe. Das hört sich wenig an, aber wenn das ausgerechnet Medikamente sind, die häufig gebraucht werden, oder man betroffen, schwer erkrankt ist und ein bestimmtes Medikament eben braucht, dann hilft der Verweis darauf, dass die meisten anderen Medikamente zur Verfügung stehen, in diesem Moment recht wenig.
Tut also Gesundheitsminister Lauterbach zu wenig? Es gab zumindest einige Bemühungen, erklärt Jan Zimmermann.
Nun kann man diskutieren, ob das ausreicht. Es wurde im vergangenen Jahr ein Lieferkettenengpassgesetz verabschiedet mit verschiedenen Maßnahmen. Die Hersteller von Kinderarzneien bekommen zum Beispiel mehr Geld. Viele Pharmahersteller sind verpflichtet, einen Vorrat von 6 Monaten zu lagern. Es gibt Maßnahmen, die helfen sollen, Arzneimittelhersteller mit ihrer Produktion nach Deutschland, nach Europa zu locken. Denn das ist laut Experten eines der Hauptprobleme, dass die Medikamentenproduktion in den vergangenen Jahrzehnten größtenteils ins außereuropäische Ausland verlagert worden ist. Und so eine Entwicklung lässt sich nicht innerhalb eines Jahres zurückdrehen.
Unser Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann zu Medikamentenengpässen. Kommen wir ins Saarland. Eigentlich klingt es ja gut für viele Seiten, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die damalige Große Koalition in Berlin hatte das beschlossen. Kinder sollen mehr gefördert und berufstätige Eltern entlastet werden. Ab 2026 greift das Anrecht. Doch für die Kommunen ist es eine Mammutaufgabe, denn sie sind die Träger der Grundschulen. Und vor allem im Saarland sind sie vor allem eines chronisch klamm. Gestern hat der Neunkircher Stadtrat darüber beraten, wie die fehlenden Plätze geschaffen werden können. Lea Kielnecker war dabei.
Schon in 2 Jahren gilt für alle Erstklässler in den Grundschulen, dass sie einen Anspruch auf 8 Stunden Betreuung am Tag haben. Bis 2029 wird das auf alle 4 Klassenstufen ausgeweitet. In 3 Neunkircher Grundschulen sind die Voraussetzungen dafür bereits geschaffen. An den übrigen 4 müssen laut Beschlussvorlage im Stadtrat über 500 zusätzliche Plätze her. Eine Mammutaufgabe, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Karl Albert.
Wir stehen im Grunde ganz am Anfang. Aber wir können Schule in Neunkirchen, das haben wir mehrfach bewiesen. Ob es am Ende funktioniert, es muss sich halt zeigen, wie sich die Sache entwickelt.
Die ersten groben Maßnahmen sehen vor, dass an der Grundschule Steinwald angebaut werden soll. In Fuhrpach und Wellesweiler sollen bestehende Räume umgenutzt werden, um genügend Platz zu schaffen. Besonders schwierig wird es in der Grundschule Wiebelskirchen, wo kein Anbau möglich ist. Hier setzt der Stadtrat darauf, die Abläufe nach dem Unterricht flexibler zu machen, damit zum Beispiel nicht alle Kinder gleichzeitig die Mensa überfüllen. Ein guter Fahrplan, findet der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Baldauf. Aber
wir sind der Meinung, dass das Ganze vom Gesetzgeber nicht ausfinanziert ist bezüglich der Gemeinden, besonders halt was das Personal anbetrifft, Gewinnung geeigneten Personals, wie auch was die Räumlichkeiten angeht.
Hier sind sich die Fraktionen im Stadtrat recht einig. Obwohl der Bund bereits mehr Geld zugesagt habe als ursprünglich geplant, reiche die Unterstützung nicht aus. Beim Personal gäbe es außerdem noch ein anderes Problem, sagt Brandon Lee Posse, Vorsitzender der Freien Wählerfraktion.
Es ist halt schwer, Personal zu finden, die sich das antun, nur gewisse Zeit zu arbeiten. Also das ist ja keine Vollzeitstelle bei den freiwilligen Ganztagsschulen, sondern nur, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen eine Teilzeitbeschäftigung. Und da muss dann dementsprechend die Attraktivität etwas gesteigert werden, dass das Angebot dementsprechend auch aus der Bevölkerung angenommen wird.
Viele Detailfragen müssen also noch geklärt werden. CDU und Freie Wähler im Stadtrat sind deswegen auch skeptisch, ob es gelingt, rechtzeitig genug Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Lediglich die SPD ist trotz der Probleme sehr überzeugt, dass es klappt. Die AfD hat sich bei dem Beschluss enthalten. Fraktionsvorsitzender Christoph Schaufert sagte dazu:
Es dreht sich nicht um Bildungspolitik, es dreht sich tatsächlich darum, um die Eltern davon zu entlasten, mittags auf die Kinder aufzupassen, also sprich voll erwerbstätig zu sein. Und das hat mit Bildungspolitik definitiv aus meiner Sicht, also aus Sicht der AfD, recht wenig zu tun. Da zeigen ja halt auch Studien, dass damit also jetzt Hausaufgabenbildung nicht unbedingt besser wird.
Aus der Verwaltung heißt es, Ziel sei die bestmögliche Betreuung und Förderung der Kinder. Angesichts der verschiedenen Schwierigkeiten dürfte es spannend werden, ob Neunkirchen genügend Plätze und eine hohe Qualität in der Ganztagsbetreuung bis in 2 Jahren schaffen kann.
Die SR-Infobilanz am Mittag. Gleich blicken wir hier auf die klamme Staatskasse in Frankreich, aber natürlich auch in die USA, wo heute Nacht der nächste Hurricane die Küste erreicht hat. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Denise Friemann.
Der Kampf gegen den Hunger kommt nach Angaben der Welthungerhilfe kaum noch voran. Wie die Organisation in Berlin mitteilte, haben noch immer mehr als 730 Millionen Menschen weltweit nicht genug zu essen. Schwerpunkte sind laut neuem Welthungerindex die Staaten Afrikas südlich der Sahara und Südasien. Als Grund nennt die Welthungerhilfe vor allem bewaffnete Konflikte und die Folgen des Klimawandels. Diese Krisen würden sich oft überschneiden. In Deutschland ist die Zahl der Autodiebstähle weiter gestiegen. Nach einem Bericht des Bundeskriminalamts wurden im vergangenen Jahr fast 16.000 Autos entwendet, 9% mehr als noch 2022. Auch die Diebstähle von größeren Fahrzeugen haben zugenommen. Demnach wurden fast 50% mehr Lkw gestohlen. Nach dem Bericht ist ein Großteil der Täter in organisierten Gruppen aktiv. Für die Verschiebung der Fahrzeuge sei Osteuropa nach wie vor eine wichtige Ziel- und Transitregion. Kunden der Sparkasse könnten auch heute vor verschlossenen Türen stehen. In mehreren Bundesländern, auch im Saarland, hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten wieder zum Streik aufgerufen. Anlass sind die aktuellen Tarifverhandlungen, die heute weitergehen. Verdi fordert 12,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Der Verband öffentlicher Banken bietet bisher 5,8% und weitere Erhöhungen von jeweils 2,5% im Dezember 2025 und 2026. In der Völklinger Hütte wird am Nachmittag das 10. Deutsche Kindertheaterfest eröffnet. Das Festival wird vom Bund Deutscher Amateurtheater zusammen mit dem Theater Überzwerg ausgerichtet. Nach Angaben der Veranstalter ist es das einzige bundesweite Treffen, das Inszenierungen mit Kindern für Kinder zeigt. Man wolle die Vielfalt der Themen, Stoffe und Spielformen des Kindertheaters sichtbar machen. Morgen und am Samstag werden im Überzwerg-Theater 6 Stücke mit Kindern für Kinder von 6 bis 12 Jahren aufgeführt. Die Abschlussfeier findet am Sonntag in der Alten Feuerwache in Saarbrücken statt.
SR Info.
Seit gut einem Monat ist Michel Barnier nun französischer Premierminister. Gestern gab es die erste Feuerprobe, als die Linke, Neue Volksfront, gleich mal ein Misstrauensvotum gestellt hat. Das hat Barnier und damit indirekt auch Präsident Macron zwar überstanden, doch die nächste Aufgabe steht bevor. Die Staatsfinanzen, sie laufen aus dem Ruder und so soll heute der Haushalt fürs neue Jahr vorgestellt werden. Und der große Titel dürfte lauten Sparen, Sparen, Sparen. Der Widerstand dürfte erbittert werden, berichtet Holger Beckmann.
Es geht um die finanzielle Stabilität Frankreichs, immerhin die zweitstärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union, ein Land mit viel Industrie, moderner Forschung, mit vergleichsweise hohem Wohlstand, aber eben auch ein Land mit einem Schuldenberg, der inzwischen bald so hoch ist wie der von Italien. Frankreichs Staatsfinanzen laufen aus dem Ruder. Das ist an sich zwar nicht neu. Neu ist allerdings, dass die noch junge Regierung von Premierminister Michel Barnier dies jetzt als ernsthaftes Problem erkennt. Man will deshalb radikal sparen. Um 60 Milliarden Euro soll das Staatssäckel im kommenden Jahr entlastet werden. Die öffentliche Hand dürfe nicht mehr so viel ausgeben, sagt Finanzminister Laurent Saint-Martin. Sie müsse aber auch mehr einnehmen.
Sur les 60 Milliarden Euro.
Für diese 60 Milliarden Euro brauchen wir von allen, die das können, ihren Beitrag. Das ist eine Ausnahmesituation und zwar vor allem von den großen Unternehmen, die hohe Gewinne machen. Was wir nicht wollen, die Mittelklasse stärker belasten und diejenigen, die täglich hart arbeiten. Deshalb sei klar, die Einkommensteuer werde nicht steigen. Dafür allerdings andere Abgaben, beispielsweise die Steuer auf elektrische Energie, die sich gleich verdoppeln soll, genauso wie die Renten den Plänen zufolge für eine Weile nicht mehr steigen. Nicht auszuschließen, dass es auch einen Aufschlag bei anderen Abgaben gibt. 40 Milliarden Einsparungen bei den Ausgaben, 20 Milliarden mehr Einnahmen, das ist die Rechnung des Finanzministers. Eine ambitionierte Rechnung. Der Wirtschaftswissenschaftler Mathieu Plan vom einflussreichen Pariser Institut für Konjunktur und Wirtschaft beschreibt, worum es dabei geht. Man muss zum einen dafür sorgen, dass die Wirtschaft dabei nicht in die Rezession fällt und gleichzeitig dafür, dass die Lage bei den Staatsfinanzen nicht noch dramatischer wird. Vorsicht, Vorsicht dabei, sagt Mathieu Plan dann noch, denn das könne auch schiefgehen. Vor allem, weil große Teile der Gesellschaft schon jetzt gegen die Pläne Sturm laufen und weil die Regierung Barnier in der französischen Nationalversammlung keine eigene Mehrheit hat. Sie ist entweder auf Stimmen aus dem rechtsextremen Rassemblement National um Marine Le Pen angewiesen oder auf solche von links, von Sozialisten, Grünen, anderen linken Parteien. Politisch und gesellschaftlich eine extrem schwierige Gemengelage, meint der Chef von Frankreichs Nationalbank, Villeroy de Gaillot.
Chacun a tendance à avoir des idées d'économie.
Jeder neigt hier dazu, dass er Sparen an sich gut findet, aber nur bei den anderen. Dieses Spiel müssen wir endlich sein lassen, denn falls nicht, und das geht immer so weiter, dann sitzen wir in der Falle und werden weiter in die Schuldenspirale hineinrutschen. Was bedeuten würde, dass Frankreich seine finanzielle Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt, von den Ratingagenturen weiter herabgestuft wird und im schlechtesten Fall eines Tages die Staatspleite droht. Das wäre dann ein bedrohliches Szenario, und zwar nicht nur für Frankreich, sondern für alle Staaten in Europa. Da steht auf einmal wieder das Schreckgespenst von der Schuldenkrise im Raum, nur dann einer viel schlimmeren Schuldenkrise, als man sie vor über 10 Jahren gesehen hat. Der Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung.
Jetzt rutscht Frankreich mehr und mehr in eine italienische Situation, sodass es am Ende nur noch von Deutschland abhängt. Und irgendwann fragen die Ratingagenturen auch, worauf gründet sich eigentlich noch die Erwartung, dass die Europäische Union ihre Schulden wirklich auch in den nächsten Jahrzehnten wird zurückzahlen können.
Der Regierung Barnier ist es ernst damit, das zu verhindern. Ob ihr das gelingt, daran gibt es momentan zumindest Zweifel.
Es sind Zahlen, die erschüttern müssen. Rund 370 Millionen Minderjährige weltweit wurden vergewaltigt oder missbraucht. Nur um noch einmal die Zahl zu wiederholen, 370 Millionen. Das sicher die erschreckendste von vielen erschreckenden Erkenntnissen, die im ersten UNICEF-Bericht zu sexueller Gewalt gegen Mädchen stehen. Martin Ganselmeier.
Die Zahlen der UNICEF-Erhebung sind schockierend und bilden vermutlich nicht einmal das ganze Ausmaß der sexualisierten Gewalt ab. Jedes 8. Mädchen auf der Welt hat schon vor seinem 18. Lebensjahr eine Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch erlitten. Weltweit sind dies 370 Millionen betroffene Mädchen und minderjährige Frauen. Besonders gefährdet sind Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, sagt Claudia Kappa, die Kinderschutzexpertin bei UNICEF in New York und Leiterin der Erhebung. Die körperliche Gewalt verursacht bei den Mädchen tiefe und lang anhaltende Traumata.
It's a lifetime of suffering. It's a lifetime of.
Sie leiden darunter ihr Leben lang und sie denken ihr Leben lang daran. Das sind nicht nur emotionale Folgen, sondern auch psychische.
Die Täter sind oft Männer aus dem familiären Umfeld, denen die Mädchen eigentlich vertraut hatten. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen spricht von einem Schandfleck auf unserem moralischen Gewissen. Zählt man auch verbale sexualisierte Gewalt oder Online-Attacken dazu, ist sogar weltweit jedes 5. Mädchen betroffen. UNICEF hat diese Zahlen zum ersten Mal vorgelegt. Die Daten stammen aus repräsentativen Erhebungen in 120 Ländern der Welt, durchgeführt in den Jahren 2010 bis 2022. Die Ergebnisse decken 80% der Weltbevölkerung ab, sagt die Leiterin der UNICEF-Erhebung Claudia Kappa.
Das sind Haushaltsbefragungen, durchgeführt von den staatlichen Statistikämtern. Es handelt sich also um eine Schätzung und keine Zählung.
Danach gibt es sexualisierte Gewalt gegen Mädchen auf allen Kontinenten und in allen Kulturkreisen. Besonders hoch ist die Zahl der Betroffenen in Kriegs- oder Krisenregionen. Dort ist sogar jedes vierte Mädchen Opfer von Vergewaltigungen oder sexualisierter Gewalt geworden. In Kriegen werden Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch minderjähriger Frauen auch gezielt als Waffe eingesetzt. Die Kinderschutzexpertin von UNICEF, Claudia Kappa, fordert die Staaten in aller Welt auf, mehr zu tun, um Mädchen besser vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Dabei gehe es nicht nur um härtere Strafen für die Täter.
Wir müssen die Ungleichbehandlung der Geschlechter bekämpfen, ebenso falsche Vorstellungen über Männlichkeit und sexuelles Anspruchsdenken der Männer. Auch die Stigmatisierung der Opfer.
Auch wenn sich das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen aus Anlass des Weltmädchentages auf sexualisierte Gewalt gegen Mädchen konzentriert, UNICEF betont, dass auch Jungen Opfer von Vergewaltigung und Missbrauch sind. Doch dazu gibt es noch erhebliche Datenlücken und eine hohe Dunkelziffer.
Während uns letzte Nacht die letzten Ausläufer von Hurricane Kirk erreicht haben, zieht schon der nächste Hurricane über die USA. Heute Nacht hat Milton Florida erreicht. Millionen Menschen waren schon vor Tagen geflüchtet. Nun hatte sich der Hurrikan zwar vorher abgeschwächt, aber trotzdem drohen große Verheerungen. Über die aktuelle Lage will ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Katrin Brandt sprechen. Frau Brandt, wie ist denn die aktuelle Lage? Es ist ja von ersten Toten auch zu hören.
Ja, es hat offensichtlich Opfer gegeben in einer Mobilheimsiedlung von Senioren. Da ist ein Tornado, also schon vor dem eigentlichen Hurrikan drüber hinweggezogen und hat die Gebäude zerstört. Dabei sind offenbar Menschen ums Leben gekommen. Das ist alles noch nicht offiziell. Wir warten noch auf eine Pressekonferenz von Gouverneur Ron DeSantis. Der Punkt ist, dass es jetzt gerade so langsam hell wird da unten. So um 7:30 deutscher Zeit geht da die Sonne auf. Und die Rettungskräfte machen sich da jetzt langsam auf den Weg, da in den Gegenden, wo das Hochwasser möglicherweise zurückgeht, um zu gucken, wo Leute möglicherweise eingeschlossen sind. Aber Stand jetzt sieht es so aus, ich formuliere es mal vorsichtig, als ob es nicht so schlimm ist, wie befürchtet worden ist.
Also der Hurrikan, um es nochmal zu erklären, ist jetzt sozusagen über das Land gezogen. Drohen denn noch möglicherweise Nachläufer?
Also es ist noch sehr windig in einigen Teilen von Florida. Der Sturm ist inzwischen über das Meer abgezogen, aber gerade so an der Nordkante von Florida, Jacksonville und auf der Grenze zum Bundesstaat Florida, da gibt es immer noch Warnungen vor Sturmfluten. Also das große Problem jetzt ist nicht mehr der Wind, sondern tatsächlich das Wasser. Es ist an einigen Ecken, sind hunderte Liter Wasser pro Quadratmeter runtergekommen. Es werden offensichtlich noch Ecken unter Wasser stehen. Es kann auch noch zu einer Sturmflut kommen. Aber gestern hieß es ja zum Beispiel, die Sturmflut könnte mehrere Meter hoch sein. Das klingt jetzt etwas milder. Es wird etwas nach unten korrigiert, diese Zahl. Aber tatsächlich ist die größte Gefahr jetzt das Wasser, das noch überall steht. Die Bäume, die umgefallen sind. 3 Millionen Menschen haben offenbar keinen Strom. Unter anderem eben auch in der Großstadt Tampa und auch in den kleineren Städten wie Sarasota an der Küste. Also da wird gerade noch viel sortiert und organisiert.
Nun ist der letzte Hurrikan ja erst wenige Tage her. Gleichzeitig ist Milton oder war es zumindest phasenweise der zweite große Kategorie 5 Hurrikan in dieser Saison. Wie ist diese Dichte in diesem Jahr zu erklären? Gibt es da Ansätze?
Nein, das hängt immer davon ab, wie man fragt. Also natürlich gibt es Wissenschaftler, die sagen, diese Naturkatastrophen, die in größerem Maße und in größerer Stärke zum Beispiel über Florida hinwegziehen, haben etwas mit dem Klimawandel zu tun. Es ist jetzt die Jahreszeit, in der die Hurricanes unterwegs sind. Die ist noch nicht vorbei, die Saison. Da muss man wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten, um dann einen Strich drunter zu ziehen.
US-Präsident Biden hat ja seine Deutschlandreise wegen des Hurricanes abgesagt. Ihre Einschätzung, spielen die Hurricanes auch eine Rolle im Wahlkampf? Es poppt immer mal so ein bisschen eine Einschätzung auch im Wahlkampf zu diesem Thema hoch. Wird das ausgeschlachtet?
Es wird natürlich, muss man leider sagen, ausgeschlachtet. Dass Joe Biden seine Reise abgesagt hat, hat natürlich was mit dem Wahlkampf zu tun. Nämlich ein US-Präsident, der irgendwo in Ramstein sich mit dem Thema Ukraine beschäftigt, das sowieso in den USA hier umstritten ist. Also das Ausmaß der Unterstützung, das die USA in die Ukraine geschickt haben, ist ein politisches Thema. Also wenn er in Ramstein wäre, während hier in Florida beispielsweise Menschen ums Leben kommen, durch eine Naturkatastrophe. Das ist nichts, womit man eine Wahl gewinnen kann. Das kann einem schwer schaden. Das wird der Grund dafür sein, dass er zu Hause geblieben ist. Aber das große Problem ist eben das Thema Missinformation, Fake News, Falschinformation. Wenn ein Kandidat wie Donald Trump eben behauptet, dass die Katastrophenschutzbehörde kein Geld hat für die Amerikanerinnen und Amerikaner in Not, weil sie das Geld illegalen Einwanderern hinterherwirft, dann ist das natürlich sehr gefährlich. Oder wenn behauptet wird von Donald Trumps Anhängern, dass die Demokraten gezielt Wetter machen, um republikanische Bundesstaaten von Katastrophen heimsuchen zu lassen, was grober Unfug ist, dann treffen Menschen möglicherweise Entscheidungen, die gegen ihre eigenen Interessen sind. Menschen bringen sich in Gefahr, weil sie Lügen hören und denen glauben. Das ist ein großes aktuelles Problem. Also das eine ist das politische Klima und das andere ist eben die Menschen, die falsche Informationen haben und falschen und Lügen aufsitzen.
Katrin Brandt über die aktuelle Situation in den USA in der Hurricane-Saison. Schauen wir noch auf das Wetter hierzulande, wo uns ja letzte Nacht die letzten Ausläufer von Hurricane Kirk erreicht haben. Es blieb ja relativ glimpflich. Heute stark bewölkt, immer wieder mit Schauern, auch Gewitter möglich. Vereinzelte Böen, all das bei 14 bis 18 Grad. Und damit geht unsere Sendung schon zu Ende. Hier folgen noch die internationalen Pressestimmen und dann meine Kollegin Gabi Savasch. Ich bin Jannik Büffel. Freut mich, dass Sie zuhören.
SR Info. Auslandspresseschau.
Der Tagesanzeiger aus der Schweiz kommentiert die Reaktionen auf den Auftritt des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán im Europaparlament. Der Auftritt im EU-Parlament wurde zu einer Art Abrechnung mit Orbán. Heftig fiel die Kritik an seiner Haltung zur Ukraine aus. In keiner europäischen Sprache sei Frieden gleichbedeutend mit Kapitulation oder Souveränität gleichbedeutend mit Besetzung, stellte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen klar. Orbán sei eine Marionette Russlands und Chinas, hieß es. Orbán blieb nichts übrig, als gegen ein politisches Tribunal zu wettern. Applaus bekam er nur von der neuen Fraktion der Patrioten, zu der auch die EU-Abgeordneten von Orbáns Regierungspartei gehören. Der Rechtsnationalist wirkte isoliert. Mit Ungarns Regierung kann man sich praktisch nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen, schreibt die tschechische Zeitung Pravo und beklagt die Spannungen in der sogenannten Visegrad-Gruppe, bestehend aus Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Die Visegrad-Gruppe befindet sich in einem Stadium der Erstarrung. Die unterschiedlichen Haltungen der beteiligten Länder zur russischen Aggression gegen die Ukraine haben ihre Handlungsfähigkeit zum Erliegen gebracht. Während Polen und Tschechien eine eindeutig pro-ukrainische Haltung vertreten, hegen die Slowakei und Ungarn Sympathien für den Kreml. Freundschaft, Respekt und Vertrauen sind also keine Selbstverständlichkeit mehr, denn in den Beziehungen, außer zwischen Tschechien und Polen, klappt es damit nicht gut. Der Kommentar der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet befasst sich mit den Sanktionen gegen Russland, die der Westen im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt hat. Die Sanktionswerkzeuge müssen ständig erneuert und daran angepasst werden, wie sich die russische Wirtschaft entwickelt. Vor allem müssen sie klüger und zahlreicher werden. Alle Länder und Unternehmen, die den Kreml unterstützen, sollten sanktioniert werden. Denn trotz der bisherigen Maßnahmen des Westens produzieren russische Unternehmen weiterhin Kriegsmaterial, das jeden Tag an der Front in der Ukraine großen Schaden anrichtet. Die niederländische Zeitung De Volkskrant zeigt sich alarmiert angesichts neuer Daten zum Klimawandel.
Eigentlich gibt es keine Ausreden mehr. Der wissenschaftliche Konsens über die Notwendigkeit einer drastischen Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist eindeutig. Und doch wiederholt sich das Muster. Wissenschaftler warnen immer lauter. Regierungschefs verkünden, dass sie das Klima für ein wichtiges Thema halten und tun doch zu wenig, um der Katastrophe entgegenzuwirken. Denn es gibt ja immer ein Thema, das den Wählern gerade mehr am Herzen liegt. Klimagefahren, die jeden etwas angehen sollten, werden, vor allem von Populisten, als elitäres Hobby abgestempelt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.